Guten Morgen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Kennt ihr bestimmt, also jetzt nicht genau diesen Jungen, aber diese Art von Bildern. Ist doch irgendwie komisch. Wenn ein Baby geboren wird, dann sind das die ersten Informationen, die in die Welt getragen werden. Dann habe ich mir das angeguckt und gedacht, ja, was will ich eigentlich mit den Informationen? Was tangiert mich das, ob Baby XY 5 Gramm mehr oder weniger wiegt, 5 oder 10 Zentimeter größer ist? Natürlich kann ich mir ein Urteil bilden. Ach ja, ganz die Mutter, ganz der Vater, typisch für diese Familie oder was auch immer. Aber letzten Endes bringen mir diese Daten ja eigentlich als Außenstehender relativ wenig. Warum schicken wir solche Karten eigentlich nicht, wenn wir älter werden? Stellt euch mal vor, zu jedem Geburtstag wird hier vorne vorgelesen, so Miriam Bernshausen, dann und dann Geburtstag, Gewicht das, Größe ist immer noch gleich geblieben, Gewicht schwankt dann immer mal in irgendeine Richtung. Dann könntet ihr mich ein bisschen einschätzen, jedenfalls äußerlich. Über so ein kleines Baby gibt es vielleicht auch nicht mehr zu sagen. Man kennt ja noch nichts von seinen Charakterzügen, von seinen Stärken, von seinen Begabungen. Über uns müsste es ja aber eigentlich dann im Laufe der Jahre ein bisschen mehr zu sagen geben, als unsere Größe, unser Gewicht und unseren Kopfumfang. Vielleicht wird dann mit den Jahren doch der Charakter, die Einstellung, vielleicht das Ansehen, vielleicht hättet ihr dann lieber einen Gehaltszettel von mir hier vorne. Ich weiß es nicht. Aber ich musste über diese Art von Bildern nachdenken, als ich die Predigt heute vorbereitet habe. Geistlich wachsen ist das Thema. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wir wollen ja alle gerne wachsen und groß werden. Nicht unbedingt nicht älter, aber größer wollen wir doch werden, charakterstärker. Das wünschen wir uns doch eigentlich für uns, für unsere Mitmenschen und wenn es gut läuft, auch für unsere Gemeinde. Ich kenne jedenfalls keinen, der sagt, ich wäre gern wieder kleiner und unreifer. Und doch, wenn wir von Gemeinden reden und uns über Gemeinden austauschen, dann kommen ganz oft so Fragen, wie groß ist denn die Gemeinde? Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Wie viele Veranstaltungen macht ihr denn unter der Woche? Also mich hat noch keiner gefragt, wie ist denn so das geistliche Wachstum in eurer Gemeinde? Wie bist du denn die letzten Jahre in der Gemeinde eigentlich geistlich vorangekommen? Ist doch komisch. Geht es da auch nur um den äußeren Schein? Und dann reden wir als Christen ja vielleicht gerade noch über unsere Geburtsstunde als Christ. Vor allen Dingen dann, wenn wir aus einem nichtchristlichen Elternhaus kommen und dann so eine krasse Umkehr erleben, aus dem Weg von Gott zum Hin zu Gott. Das erzählen wir und das hört sich ja auch toll an. Aber dann verstummen wir etwas. Und darüber, wie wir als Christen eigentlich wachsen, wo unsere Schwachstellen sind, da hören wir dann relativ wenig zu in der Gemeinde. Heute soll es also darum gehen, wie wir persönlich, aber auch als Gemeinde wachsen können. Worauf kommt es an bei dem Wachstum? Was kann uns helfen? Und vielleicht hören wir auch ein bisschen darüber, warum es uns helfen kann, unsere Daten doch ab und zu mal wieder an die Gemeinde weiterzugeben. Ich bete. Vater, dass du jetzt die Worte und die Gedanken, das Reden und das Hören segnest, darum bitte ich dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Wachstum kennt ja nun jeder von uns. Sei es körperlich, in die Höhe oder Breite, im Beruf, in der Natur, überall um uns herum entwickeln sich Dinge, dehnen sich aus, entfalten sich. Aber was hilft uns das eigentlich zu wachsen? Ist es nicht eigentlich in Ordnung, wenn wir sagen, wir haben uns bekehrt und gut? Reicht doch eigentlich. Was müssen wir da jetzt noch wachsen? Wozu soll das gut sein? Wozu die Anstrengung? Ein Beispiel aus dem letzten Sommer macht das vielleicht deutlich. Es ist ja etwas Schönes, wenn man so ein bisschen Garten hat, in dem man die Sonne, die freie Zeit, die Blumen, die Natur genießen kann. Nur leider besteht ja so ein Garten nicht nur aus Genießen, sondern da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Sorten von Pflanzen, die man so in einem Garten finden kann oder auf einem Rasen. Und vielleicht kennt ihr das, da wächst also mitten im schönen, neu angelegten, wunderbar schön geschnittenen Rasen eine, in meinem Fall eher hunderte solcher Blümchen. Die passen da überhaupt nicht hin und die stören mein Bild von einem perfekten Rasen und deshalb beschließe ich, sie auszureißen. Ich ziehe also daran, ist ja nur ein kleines Pflänzchen, und obwohl diese Blume kaum größer ist als 10 cm, schaffe ich es irgendwie nicht, die aus der Erde rauszukriegen. Also gehe ich in den Keller, hole mir Hilfsmittel, Unkrautstecher, Spaten, Schippe und so bewaffnet tingle ich dann wieder in den Garten. Und während ich so grabe und versuche, diese Pflanze zu beseitigen, grabe ich immer tiefer und tiefer und tiefer. Es wird anstrengender. Ein Ende der Wurzeln ist allerdings nicht in Sicht. Ich beschließe allerdings, nachdem ich ziemlich tief gegraben habe, es müsste jetzt eigentlich gut sein. Ich habe ein unschönes Loch im Rasen oder in meinem Fall dann natürlich mehrere. Und ich denke, von der Wurzel habe ich genug entfernt, das geht so. Und stolz auf mein Werk schaufel ich in das Loch schön Erde rein, stampf das an. Gut, jetzt habe ich ein paar braune Flecken in meinem Rasen, aber damit kann ich leben. Und beende also meine schweißtreibende Arbeit. Nur um spätestens 14 Tage später festzustellen, dass sie wieder da sind. Neue, kleine, süße, hellgrüne Blättchen treiben aus. Dann kommt eine schöne Blüte zum Vorschein und zerstört schon wieder das Bild meines englischen Rasens. Die tiefe Wurzel habe ich irgendwie nicht komplett rausgekriegt. Und so findet die Pflanze wieder einen Weg ans Tageslicht und erblüht mit frischer Kraft wieder auf. Die Pflanze mag jetzt aussehen, wie sie will. Es gibt ja schöne mit auf großen Stielen formvollendet, die ihre Blüte in den Himmel strecken oder welche mit langen glänzenden Blättern, die in der Sonne schimmern oder vielleicht ganz kleine, unscheinbare, die man schnell übersieht, aber die doch unverwüstlich sind. Man hat es in der letzten Woche gesehen, wenn die Pflanzen nur tief genug Wurzeln haben und sich festkrallen können in der Erde, wenn sie Wasser finden durch ihre tiefen Wurzeln, dann kann auch der schwerste und dollste Sturm sie vielleicht mit dem Kopf nach unten biegen und sie hängen ein bisschen schief und krumm im Garten herum. Aber sie haben eine Stabilität, die man sich nicht vorstellen kann. Und so ist das beim geistlichen Wachstum auch. Es geht ja nicht darum, dass wir immer schöner und größer und höher aus der Masse der anderen Pflanzen herausragen, dass wir dann die größte und tollste Blüte im Gemeindegarten sind und dass wir über alle anderen hinwegschauen und auf sie herabschauen. Es geht nicht darum, wie unser äußerer Schein ist oder wie redegewandt wir sind, sondern es geht darum, wie tief unsere Wurzeln sind. Es geht darum, dass wir in Jesus so fest verwurzelt sind, dass auch Stürme, die uns im Leben begegnen, Dürremonate, Wüstenzeiten, Fröste, wilde Tiere oder unkrautwütige Menschen uns nichts antun können. Dass wir sogar in solchen Zeiten weiter wachsen und blühen können. Und jetzt wollen wir mal die Botanik verlassen und ich lese uns den Predigttext für heute. Der steht im 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 6. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir wollen uns heute mal 4 Wurzeln anschauen, die wir ausbilden müssen, um geistlich wachsen zu können. Die erste Wurzel, darum geht es gleich in den Versen 2 und 3. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Wir brauchen Gottes Wort. Das ist ja nun mal keine neue Erkenntnis, das dürfte uns allen irgendwie bekannt sein. Und so wie Babys darauf angewiesen sind, Milch zu bekommen, so sind wir darauf angewiesen, Gottes Wort zu hören. Hier steht, wir sollen begierig sein. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wie das ist, wenn ein Baby wirklich Hunger hat. Dann heißt es Beeilung. Dann ist nichts mit Schunkeln, Ablenken, Vorsingen. Dann muss man sehen, dass die Milch herbeikommt. Und das Geschrei kann ja dann je nach Charakter des Kindes doch ziemlich laut und ausdauernd sein. Ist das der Vergleich mit uns? Sind wir so begierig auf Gottes Wort wie ein Baby nach Milch? Wie wichtig ist es uns eigentlich, in Gottes Wort zu lesen? Sind wir bereit, dafür andere Dinge ausfallen zu lassen? Begierig sein, das heißt ja in dem Moment nichts anderes, sondern genau das zu wollen. Oder ist Bibellesen für uns eher so eine Pflichterfüllung, weil wir uns irgendwie schuldig fühlen, wenn wir es nicht tun? Oder weil wir gelernt haben, dass die morgendliche Bibellese ja irgendwie dazugehört zum Christenleben? Begierig sein, das heißt, alles dran zu setzen, das zu bekommen. Gottes Wort ist für uns ja keine Option, kein Angebot unter vielen. Uns geht auch nicht um die Frage, ob wir eigentlich Zeit und Lust haben, ob wir uns gerade danach fühlen, sondern das Lesen im Wort Gottes, das ist ja hier als Aufforderung formuliert. Keine gute Idee, kein kluger Hinweis, sondern eine Aufforderung. Und dieser Aufforderung müssen wir tatsächlich auch noch selber nachkommen. Wir müssen uns um unser Wachstum tatsächlich selber kümmern. Hier steht ja nichts davon, dass wir Gottes Wort nur häppchenweise angereicht bekommen sollen, vielleicht schön verpackt in einer netten Predigt oder in einer tollen Andacht. Und es steht auch nichts davon, dass wir die biblischen Wahrheiten nur in Romanform zu uns nehmen sollen. Ich meine, das ist keine Frage, das ist sicher nicht verkehrt, das können wir alle machen. Aber um wirklich geistlich im Glauben zu wachsen, brauchen wir Gottes Wort, die Bibel, direkt. Ohne Gottes Wort geschieht kein Wachstum, so steht es in unserem Text. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht sein kann, dass die Menschen, zu denen wir aufschauen, weil wir sie für geistlich gereift halten, weil wir an ihnen Dinge entdecken, die wir nicht für möglich gehalten hätten, weil sie sich weiterentwickeln und weil ihr Glaube tiefer ist, kann es vielleicht sein, dass das genau die Menschen sind, die viel in der Bibel lesen? Mir ist dieses alte Kinderlied aus Kinderstundenzeiten in den Sinn gekommen. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Darum geht's. Wir müssen in der Bibel lesen, um zu wachsen. Das gilt für uns persönlich, das gilt auch für uns als Gemeinde. Und da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Wo können wir uns selber Zeiten schaffen, einrichten, tatsächlich frei halten, um in Gottes Wort zu lesen? Wo in der Gemeinde lesen wir eigentlich in Gottes Wort? Wo gibt es im Hauskreis, im Gottesdienst Möglichkeiten, Gottes Wort zu lesen? Denn das Ziel des Lesens in der Bibel ist ja nicht, dass wir nachher noch mehr Geschichten kennen oder dass wir noch mehr Bibelverse auswendig aufsagen können, die wir dann bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit unserem Gegenüber um die Ohren werfen, sondern das Ziel des Lesens ist ja tatsächlich zuerst mal ein ganz persönliches für uns, nämlich Jesus noch besser kennenzulernen, Gott noch besser kennenzulernen, seine Gedanken über uns zu begreifen und ansatzweise zu verstehen und Jesus ähnlicher zu werden. Es geht ja darum, dass wir zu ihm hinwachsen und nicht, dass wir einfach nur Geschichten kennen. Wie viel Zeit nehmen wir uns, um in Gottes Wort zu lesen? Die Wurzel 2, die lesen wir in Vers 4. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn auserwählt hat, ist er kostbar. Jesus soll für uns der Eckstein sein. Und Eckstein kann nun zwei Bedeutungen haben in der Bibel. Die Ausleger streiten sich so ein bisschen. Zum einen ist mit einem Eckstein ein Grundstein gemeint, auf den sich alles aufbaut und nach dem alles ausgerichtet ist, damit das Gebäude dann stabil und gerade steht. Mit Eckstein kann aber auch ein Abschlussstein gemeint sein, zum Beispiel in einem Kuppelbau, der letzte Stein, der dann alles zusammenhält und vollendet. Und ich finde, im Grunde passen beide Erklärungen in unserem Text. Die zweite Wurzel, die wir brauchen, um geistlich zu wachsen, ist eine klare Ausrichtung auf Jesus. Und wir haben das eben gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Alles, was wir tun oder lassen oder denken, was wir für uns behalten, was wir abgeben, alles soll sich an Jesus ausrichten. Es geht als Christ tatsächlich nicht um mich. Es geht um Gottes Plan für unser Leben. Die Begabung, die ich habe, das Amt in der Gemeinde, das ich habe, die Berufung, die ich habe, den Beruf, meine Nachbarn, mein Umfeld, die Aufgaben, die ich habe, alles hat im Grunde nur einen Grund, eine Berechtigung, dass es von Gott gegeben ist und für Gott eingesetzt werden soll. Es geht nicht um uns. Und das sagen wir natürlich alle. Natürlich, es geht nicht um uns. Natürlich, es geht nicht um uns. Es geht in angemessener Demut, beteuern wir, es geht natürlich nur um Jesus. Aber wenn wir mal ehrlich sind und mal in uns hineinhorchen, gibt es da nicht oft die Momente, wo wir sagen, naja, wenn ich das aber gemacht hätte, naja, wenn sich jetzt alle mal danach gerichtet hätten, was ich dazu sage, hätte das nicht viel besser geklappt? Würde das nicht ganz anders laufen? Johannes der Täufer wurde mal gefragt, Johannes, wer bist du? Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Und Johannes hat geantwortet, ihr könnt das nachlesen in Johannes 1, ich bin nicht der Christus. Seine eigene Beschreibung war eine Abgrenzung. Ich bin es nicht, nachdem sich alles zu richten hat. Du bist es nicht, der die Richtung vorgibt. Wir als Gemeinde sind es nicht, die Wachstum machen können. Wir sind nicht die Antworten auf die Fragen der Menschen und wir sind auch nicht die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Ich bin nicht der Christus. Darum geht es in unserem Leben. Jesus, der Eckstein, er ist es. Und das ist ja nun das Tolle an der Bibel und an den Worten Gottes. Ein und derselbe Satz kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, welcher Mensch das gerade hört. Und diejenigen von uns, die besonders gern auf einem hohen Ross sich aufhalten, die holt dieser Satz ganz schnell darunter. Wenn wir meinen, alles besser zu wissen und wenn wir meinen, dass wir Gottes Wort doch viel tiefer verstehen würden und wenn sich nur alles nach uns richten würde, dann würde das schon werden. Oder wenn wir denken, nur mit meiner Meinung geht es für die Gemeinde voran, wenn wir nur das tun würden, was ich schon erkannt habe, dann geht es mit der Gemeinde bergauf. Ich bin es nicht. Diese Erkenntnis sollte uns den Hochmut dämpfen, uns bescheiden werden lassen. Wir wissen nicht alles und wir können nicht alles und wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Wie Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Wir sind es nicht. Bei allem, was wir tun, sollen wir uns an Jesus orientieren. Ich bin nicht der Christus. Das darf uns auf der anderen Seite auch unheimlich erleichtern, weil wir nicht für alles verantwortlich sind. Wir sind es nicht, die Antworten auf alles haben. Und wir sind es auch nicht, die aus Nichtchristen Christen machen. Wir sind es nicht, die alles erklären oder verstehen müssten oder können. Wir sind es nicht, die Gemeindeveranstaltungen gelingen lassen. Und wir sind es nicht, die machen, dass eine Predigt bei den Menschen ankommt oder sie anspricht oder nicht. Wir können natürlich unser Bestes tun und das sollen wir ja auch. Aber das Gelingen, das liegt tatsächlich in Gottes Hand. Und das kann uns so ein bisschen befreien von dem Leistungsdruck, den wir uns manchmal selber machen, weil wir denken, wir müssten alles selber machen. Unsere Wurzeln können tief und stabil werden, wenn wir Jesus den Eckstein in unserem Leben sein lassen. Ist das so in unserem Leben? Funktioniert das in unserem Alltag? Wenn wir diese erste Wurzel, das Lesen in Gottes Wort, gut ausgebildet haben, dann wissen wir im Grunde, was Jesus will. Und dann wissen wir in vielen Situationen auch, wie er handeln würde. Das heißt ja aber leider noch nicht zwangsläufig, dass wir uns dann danach auch richten. Immer wieder führen wir Kämpfe, also jedenfalls ich, und müssen entscheiden, was wir tun, wonach wir uns richten. Und das ist manchmal schwierig, leicht gesagt und schwer getan. Und ich denke, der Teufel feiert an dieser Stelle manchmal seine größten Siege in unserem Leben. Ich hatte vor 2 Wochen so eine Situation auf der Arbeit. Meine Kollegin sollte was klären, was regeln und sie kommt irgendwie nicht in die Puschen. Und sowas regt mich fürchterlich auf. Nun blieb also das Problem ungeklärt. Es ist noch niemandem aufgefallen, weil die Familie, auf die sie sich bezog, im Urlaub ist. Ich weiß aber, wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, wird es auffallen und es gibt dann Ärger. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Die erste Möglichkeit wäre einfach, dass ich das selbst in die Hand nehme und das Problem aus der Welt schaffe und dann ist das geklärt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich meine Kollegin nochmal freundlich darauf hinweise, dass sie sich doch da bitte drum kümmern muss und ihr einfach vor Augen male, mit welchen Konsequenzen sie sonst zu leben hat. Die dritte Möglichkeit wäre, dass ich zu meiner Chefin gehe und schilder, wie die Situation ist, um dann auch klarzumachen, wer für das Desaster verantwortlich ist und wer natürlich überhaupt nichts dafür kann. Und ich weiß, welchen Weg Jesus gegangen wäre. Und ich habe tatsächlich 2 Tage lang mit mir gerungen, um mich zurückzuhalten, nicht zu meiner Chefin zu gehen. 2 Tage lang war ich ständig in der Versuchung, hinzugehen und zu sagen, ich kann nichts dafür. Sie sollte das erledigen. Ich möchte nur kurz klarstellen, wenn was ist, ich. 2 Tage lang, um dann am 3. Tag genau das zu tun, nämlich zu meiner Chefin zu laufen und zu sagen, was ich davon halte. Das ist vielleicht, so beim Erzählen kann man vielleicht drüber schmunzeln, tatsächlich ist es ein Versagen auf ganzer Linie. Ich wusste ganz genau, was Jesus hat mir ganz klar gesagt, was zu tun ist. Natürlich wäre es richtig gewesen, meine Kollegin darauf hinzuweisen und sie zu unterstützen und zu ermutigen, das zu klären. Natürlich weiß ich, was Jesus an meiner Stelle getan hätte. Und trotzdem habe ich was anderes gemacht. Warum? Vielleicht ist das so ein Beispiel, was der Markus uns letzten Sonntag gesagt hat. Da ist tatsächlich in unserem Glas manchmal noch ein Rest, vielleicht auch ein sehr großer Rest von ekliger, klebriger, brauner Brühe. Und selbst wenn man dann das klare Wasser von Jesus oben drauf schüttet, bleibt es immer noch braun und eklig und klebrig. Und auch wenn wir als Christen vielleicht, die schon ganz lange mit Gott unterwegs sind, wissen, wie wir uns verhalten müssten, ist da immer noch einer, der uns einredet, sorg du mal selber für dich. Stell du dich erstmal selber ins rechte Licht. Sorg du mal dafür, dass du nicht zu kurz kommst. Kümmer dich mal um dich selber. Gut, dass dann auch das gilt, was in dem Vers steht, kommt zu mir. Der Eckstein ist ja nicht nur eine Richtschnur, eine Richtung, nach der wir uns entscheiden sollen oder ausrichten sollen, sondern tatsächlich auch da, wenn wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Und dann ist es gut, dass wir zu ihm kommen können und dass er uns vergibt und nicht nachtragend ist und tatsächlich gestattet, dass ich nach diesem Erlebnis der letzten Woche hier stehe und euch anpredige. Wie tief können Wurzeln sein, wenn wir Jesus Grund und Ziel unseres Lebens sein lassen? Wenn wir darauf vertrauen, dass die Zusagen der Bibel stimmen und wenn wir erleben, dass wir tatsächlich nicht zu kurz kommen, wenn wir uns nach dem ausrichten, was Jesus vorgibt. Das ist ja zum Glück auch erlebbar. Und da, wo wir erleben, dass nicht wir selber, sondern Jesus durch uns spricht und durch uns wirkt, da erleben wir, wie Menschen erstaunt sind über uns und unsere Reaktionen. Aber ich befürchte, dass diese Wurzel sich nicht dadurch ausbildet, dass wir theoretisch drüber nachdenken. Wie alle anderen Wurzeln auch, hilft es nichts, drüber zu philosophieren, sondern es muss tatsächlich ausprobiert und gelebt werden. Jesus soll der Maßstab sein, nach dem wir unsere Entscheidungen treffen. Und eine dritte Wurzel, nachdem wir also Gottes Wort brauchen und nachdem wir eine Ausrichtung auf Jesus brauchen, wir brauchen Gemeinde. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lebendige Steine, ich habe mir das vorgestellt. Ist das nicht ein Widerspruch eigentlich in sich? Ist es nicht gerade gut, dass Steine eben nicht lebendig sind, sondern genau die Form, das Gewicht, die Größe behalten, die sie haben? Ist das für einen Hausbau nicht irgendwie hinderlich, wenn sich die Steine verändern? Wenn sie auf einmal größer oder kleiner sind? Wenn sie in die Lücke, in die sie am Anfang noch hervorragend passen, auf einmal nicht mehr reinpassen? Wenn sie sich verändern, ganz woanders hinpassen würden? Für Jesus scheint das jedenfalls kein Problem zu sein. Lebendige Steine werden wir genannt. Und wir sollen uns einfügen lassen in Gottes Haus. Ich lese mal aus einem Bibelkommentar. Dieses geistliche Haus setzt sich aus allen Gläubigen zusammen und ist deshalb mit der Gemeinde identisch. Die Gemeinde ist zum einen dem Tempel im Alten Testament gleich, weil sie auch die Wohnstätte Gottes auf Erden ist. Doch sie unterscheidet sich vom Tempel des Alten Testaments dahingehend, dass der Tempel ein mit natürlichen Sinnen wahrnehmbares Gebäude ist. Es besteht aus schönen, aber letztlich leblosen, vergänglichen Materialien. Dagegen ist die Gemeinde ein geistlicher Bau, der aus lebendigen Steinen besteht. Wenn wir als Steine in Gottes Bauplan Verwendung finden wollen, dann müssen wir zu Christus kommen. Unsere einzige Eignung als Baumaterial leitet sich aus der Tatsache ab, dass wir mit ihm eins geworden sind. Und schon wieder eine Aufforderung an uns. Lasst euch einfügen. Wir alle haben diese Aufgabe, uns von Gott in seine Gemeinde einfügen zu lassen. Weil er für jeden von uns einen Platz dort hat. Und weil er sieht, wo wir hineinpassen. Und weil er mit uns sein Haus bauen will. Es kann nicht sein, dass wir den Bau des Hauses nur von der Zuschauertribüne aus zuschauen. Lasst euch einfügen, das gilt auch für jeden von euch heute. Wieso wir dann, wenn wir so in eine Gemeinde eingefügt werden, geistlich wachsen? Das ist eigentlich ganz einfach. Egal in welchem Bereich es ist, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Ist das, was ich glaube, wirklich wahr? Hält mein Glaube den Prüfungen des Lebens stand? Stimmt das, was ich lebe, was ich lese, mit dem überein, was ich tue? Was passiert, wenn Anfechtungen kommen und Zweifel und Stürme? Wenn ich mit Situationen konfrontiert werde, mit denen ich nicht umzugehen weiß? Wo könnten wir das besser üben und ausprobieren als in der Gemeinde? Wo können wir besser reflektieren und uns ermutigen lassen als mit den Geschwistern, mit denen wir zusammen unterwegs sind? Und ich glaube, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Da ist noch Luft. Da können wir als Gemeinde überlegen, wo schaffen wir Räume, uns gegenseitig mitzuteilen und uns gegenseitig zu ermuntern, ermutigen, füreinander zu beten, aber auch zu korrigieren, wenn wir irgendwie in die falsche Richtung rennen. Wo in der Gemeinde finden wir unseren Platz, wo Gott uns einbauen kann? Oder stopfen wir eigentlich immer nur da Lücken, wo wir gerade welche sehen? Pressen wir uns vielleicht in kleine, enge Lücken, in die wir gar nicht hineinpassen? Und kann es vielleicht sein, dass Gott gerade an einer ganz anderen Stelle baut an seinem Haus, als wir es gerade denken? Oder sind wir im Laufe des Glaubenslebens starr geworden, wie tote Steine, die sich nicht mehr verändern wollen? Geistliches Wachstum geschieht, wenn ich mich in Gottes Tempel einbauen lasse, wenn ich in der Gemeinde meinen Platz einnehme und damit Gott diene und wenn ich bereit bin, meine Begabungen einzusetzen und Aufgaben zu übernehmen. Und jetzt wandelt sich das Bild in unserem Text ein bisschen vom geistlichen Haus zum heiligen Priestertum. Und wir kommen zur vierten Wurzel. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir brauchen den Marktplatz. Das, was uns ausmacht, was wir glauben, was wir gelesen haben, wonach wir uns richten und was wir in der Gemeinde ausprobieren, das muss dahin, wo die Menschen sind. Dahin, wo das Leben stattfindet. Das muss in unseren Alltag. Das, was wir begriffen haben, muss gelebt werden. Und wenn wir in der Bibel auf das hören, was Gott uns sagt, dann ist uns eigentlich auch klar, dass es Gottes Auftrag für uns ist, das in die Welt zu tragen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Und das ist eine interessante Sache, wenn man sich traut, mit seinem Glauben nicht hinter dem Berg zu halten, wenn man tatsächlich über seinen Schatten springt, von seinem Glauben erzählt, vielleicht Menschen in die Gemeinde einlädt, dann werden wir erleben, dass Gott im richtigen Moment Worte und Gedanken gibt. Und dann erleben wir, dass Gott Türen auftut, von denen wir nichts wussten, und Wege geht, von denen wir nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Und unsere Wurzeln können tiefer werden, wenn wir das wirklich ausprobieren. Aber auch hier ist es wieder so, dass das nicht in der Theorie funktioniert. Wir müssen den Schritt wagen und sehen, was Gott durch uns und mit uns tun kann. Im Rahmen der mosaischen Gesetze war die Priesterschaft auf einen einzigen Stamm, nämlich Levi und die Familie Aaron, beschränkt. Und selbst die Priester durften sich nicht ständig dem Allerheiligsten nähern, sondern nur der Hohepriester an einem Tag. Wir haben einen Zugang zum Thronsaal des Universums jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Ich finde, das ist Wahnsinn. Manchmal machen wir uns das, glaube ich, nicht so ganz klar. Wir müssen keine Tiere, keine Brandopfer bringen. Wir müssen uns nicht verrenken. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Und Gott möchte, dass wir ihm Opfer bringen, an denen er Freude hat. Was bedeutet das, als Priester geistliche Opfer zu bringen? Die erste Seite unseres Priestertums ist Gott zugewandt. Ich lese mal aus Römer 12, den Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Unsere Aufgabe ist es, unser ganzes Leben Gott hinzulegen. Gott damit machen zu lassen, was er für richtig hält. Ihm zur Verfügung zu stellen. Und in Hebräer 13 steht, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Die eine Seite unseres Priestertums besteht darin, Gott anzubeten und zu loben und unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und dann die andere Seite, uns den Menschen um uns herum zuzuwenden. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen, denn das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat, sagt die Bibel. Es reicht nicht aus, nur in Gottes Gegenwart zu sein und ihn anzubeten und ihm danken und zu loben, sondern es geht darum, dass wir uns auch unseren Mitmenschen zuwenden. Wir sollen Gutes tun, einander helfen, einander dienen. Den Menschen um uns herum das erzählen, was wir leben, das erzählen, was wir begriffen haben, von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Größe. Und wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen, dann werden zwangsläufig die Menschen um uns herum Jesus durch uns sehen. Wir haben am Freitagabend darüber gesprochen, wie man Gott begegnen kann und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass man Gott auch in anderen Menschen begegnet. Gott begegnet auch durch uns anderen Menschen. Wir können feste und stabile Wurzeln und gute Früchte tragen. Dass wir dann so in Gott verwurzelt sind, dass wir hineinwachsen in die Gemeinde, hinwachsen zu Jesus, dass wir Frucht bringen, die Segen, zum Segen für andere werden, das ist unsere Aufgabe und das ist Arbeit. Das passiert nicht, indem wir die Hände in den Schoß legen, sondern es geht darum, dass wir aktiv bei Jesus bleiben, dass wir auf den Heiligen Geist hören, wohin er uns führen möchte. Und dass wir dann auch bereit sind, zu gehen und zu folgen, damit wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auch für ihn gewinnen können. Paul Gerhardt hat das mal in einem Lied so zusammengefasst. Mach in mir, deinem Geiste, Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Amen.